Arsch auf. Eine Initiative von MDR Sputnik.
Eine Stunde Real Talk.
Hallo, ich bin Lumara und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Sendung hier bei MDR Sputnik. Eine Sendung zum Thema Essstörung. Also Magersucht, Bulimie, Anorexie und viele, viele mehr. Da gibt es ja ganz verschiedene Arten. Und das ist nicht nur für die Betroffenen wahnsinnig schwierig, damit umzugehen, sondern natürlich auch für das Umfeld. Also wie gehe ich ran an die ganze Sache? Wie kann ich wirklich helfen? Und mache ich es vielleicht mit dem ein oder anderen Spruch nicht noch schlimmer, als es eh schon ist? All die Fragen klären wir heute zusammen mit Luzi und Gregor. Die beiden sind selbst betroffen und können einiges zum Thema Essstörung sagen und werden auch die Fragen beantworten, die ihr uns geschickt habt. Jetzt aber erstmal Hallöchen Gregor und Luzi.
Hallo.
Wunderschönen guten Abend.
Auf euch auf. Eine Initiative von MDR Sputnik.
Zwischen euch beiden gibt's ja einen großen Unterschied. Luzi, du steckst noch mittendrin und hast einen langen Weg vor dir und Gregor, du warst in Therapie und hast es soweit im Griff.
Ja, zum großen Teil.
Wir fangen mal mit Luzi an.
Okay.
Was hast du für eine Essstörung als erstes? Weil es gibt ja da einige. Und wie kam es dazu?
Also ich habe Magersucht mit einer Ausprägung von Bulimie und das wurde mir in der Klinik quasi diagnostiziert. Und zuerst war es nur Bulimie quasi, was mir diagnostiziert worden ist. Und dann kam später raus, dass es eigentlich eine Form von Magersucht ist.
Okay, jetzt haben wir heute so viel zu klären, dass wir wahrscheinlich gar nicht wissen, wo wir so wirklich anfangen sollen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der ersten Frage an. Ich habe ja vorher schon angekündigt, die Hörer haben uns Fragen gestellt zum Thema Essstörung.
Hey, ich bin Pascal aus Halle und meine Frage zum Thema Essstörung ist, wie sich denn eigentlich die Bulimie und die Magersucht voneinander unterscheiden?
Also Magersucht ist, wenn man nicht mehr essen kann oder nicht mehr essen will und das Gewicht sinkt ohne Ende und man kann eigentlich nichts dagegen machen in gewisser Form und Weise. Und Bulimie dagegen ist, wenn man, also die können auch beleibter sein, sagen wir es mal so. Und trotzdem quasi Bulimie haben. Sie brechen manchmal sogar bis zu 5-mal am Tag oder sogar mehr. Meistens nach den Mahlzeiten, die sie einnehmen. Es kommt zu großen Hungerphasen, so grundsätzlich. Und dann kommt eben halt die Essattacken, weil der Körper will sich natürlich die Kalorien holen,
klar,
die er braucht. Und genau, und dann erbrechen sie, weil sie das ja nicht möchten, dass das in dem Körper quasi bleibt.
Ja, weil sie nicht zunehmen wollen.
Genau.
Ja. Gregor, du bist ja wie gesagt schon einen Schritt weiter. Du,
ja, durchaus.
Du hast quasi alles schon hinter dir. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, bei mir hat es angefangen vor 10 Jahren. Da bin ich nach Leipzig gezogen. Zuerst war es eine Phase von 2 Jahren, wo ich eine leichte Sportbulimie hatte. Das heißt, ich habe schon darauf geachtet, was ich gegessen habe und wie viele Kalorien ich zu mir nehme. Heißt aber auch, dass ich dann 3 bis 4 Mal die Woche Sport gemacht habe. Und teilweise war ich bis zu 5 Stunden im Fitnessstudio, um einfach diese Kalorien wieder abzubauen. Das ist eine andere Form der Bulimie. Obwohl ich sagen muss, ich hatte zu diesem Zeitpunkt keinen großen Leidensdruck darunter, weil das irgendwie nach alles miteinander gestimmt hat. Ich habe auch dann einen recht angenehmen Körper gehabt, wie ich fand, durch das viele Training.
Mhm.
Und tatsächlich wurde es dann nach 2 Jahren erstmal weniger. Ich bin dann bloß blöderweise 2012 in eine WG gezogen und diese WG hat mir von vorn bis hinten nicht gut getan. Die beiden Mädels, mit denen ich da zusammen gewohnt habe, die hatten bei allem Recht und ich wusste schon, wie es ist, einen Haushalt zu führen etc. pp. Und die haben so ziemlich jeden Fehler gemacht, den man machen kann und ich war trotzdem an allem schuld, was passiert ist in der WG. Und ja, nach 3 Monaten dieses permanenten, ich bin schuld an allem, das Essen, das ich koche, schmeckt nicht und ich habe nie genug Pflichten erledigt etc. pp., ist es bei mir dann zum Zusammenbruch gekommen und ich habe relativ zügig aufgehört zu essen, erstmal komplett.
Haben die das auch bemerkt, deine Mitbewohner dann?
Tatsächlich gibt es da eine etwas traurige Anekdote dazu. In dieser Zeit, wo ich absolut nichts gegessen habe in diesen 30 Tagen, ich war auch maximal verheult, wie man so schön sagt, und bin einmal aus meinem Zimmer rausgekommen, war komplett verheult und man hat so getan, als würde ich einfach nicht existieren. Wo mir tatsächlich dann Zweifel kam, ob ich denn überhaupt noch existiere, weil ich durch diese mangelnde Energiezufuhr einfach komplett neben mir stand. Ich nicht mehr unterscheiden konnte, was ist jetzt wirklich real, was nicht. Und überhaupt war alles irgendwie ein bisschen sehr schwammig. Und ja, so stelle ich mir den Einfluss harter Drogen vor.
Aber du hast keine Drogen genommen?
Nein, zu dem Zeitpunkt nicht. Tatsächlich aber später wurde es dann bei mir, da ich ja nicht mit dem Arzt wirklich behandelt wurde, Der Arzt hat gemeint, Anorexie sei eine Mädchenkrankheit und ich könnte es als Mann nicht haben.
Und dazu habe ich auch gleich eine richtig schöne Frage an dich.
Hallo, mein Name ist Franz und ich komme aus Halle und ich würde gern wissen, ob Essstörungen häufiger bei Mädchen auftauchen als bei Jungs. Weil es oft so ist, wenn man zum Beispiel Medienberichte dazu im Fernsehen sieht oder Zeitungsberichte liest, dass oft Frauen die Essstörung aufweisen.
Tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt die nüchternen Zahlen betrachten, dass jede 11. Diagnose von Anorexie bei Männern stattfindet. Das heißt, ja, ein 1/11. Wie gesagt, es ist deutlich seltener bei Männern diagnostiziert, obwohl sich auch in letzter Zeit herausstellt, dass bei Jugendlichen tatsächlich die Zahlen sich immer mehr angleichen und die Ärzte auch immer mehr sensibilisiert werden für das Thema Essstörungen bei Männern und dadurch sich die Zahlen langsam angleichen.
Okay, und was genau ist jetzt nochmal Anorexie?
Anorexie ist die klassische Magersucht, also das heißt einfach bloß eigentlich Anorexia nervosa, nervöse Appetitlosigkeit.
Mhm.
Ja, und dadurch kann man halt eben dann nichts mehr essen, weil es nervlich bedingt ist, sagt es im Grunde genommen.
Jetzt kommt aber so eine Essstörung ja nicht von irgendwoher. Denkst du, Social Media könnte ein Grund für so eine Essstörung sein? Weil es gab ja auch zum Beispiel diese Paper-Thin-Challenges auf Instagram, wo die Taille irgendwie so schmal sein musste wie ein DIN A4-Blatt.
Social Media, beziehungsweise wie wir uns selbst darstellen, natürlich das perfekte Insta-Life, der perfekte Insta-Body zum Beispiel, das sind da ganz wichtige Punkte, beziehungsweise auch was uns sonst von den Medien auch vorgelebt wird, wie zum Beispiel, wir müssen bloß mal auf die Straße gehen. Was sehen wir dort? Da sehen wir gärtenschlanke Frauen und da sehen wir absolut muskulöse Männer. Schönheitsideale, die nicht erreichbar sind, aber wir werden jeden Tag damit konfrontiert. Und ich denke, dass es bei einigen Leuten doch sehr auf Selbstwertgefühl gehen kann, gerade wenn sie auf anderer Ebene dafür kritisiert werden. Zum Beispiel von Freund, Freundin verlassen und dann noch, ja, du bist ja eh zu fett oder sowas, ist mir auch schon mal passiert. Ja, und dann ist man besonders anfällig für sowas.
Luzi, du sitzt hier und nickst. Gab es vielleicht bei dir auch einen Moment, wo du gesagt hast, also jetzt muss ich mal ein bisschen abnehmen oder eine Freundin hat gesagt, dass du irgendwie zu dick bist oder vielleicht kam es auch von den Eltern oder von Social Media. Wie hat es bei dir angefangen, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast?
Naja, ich war lange Zeit, also als Kind war ich Schwimmerin gewesen und da wurde schon von den Trainern geguckt, dass man nicht zu dick wird und wir waren alle nicht dick, wir haben aber alle das Feedback bekommen, dass wir zu dick sind und gefälligst abnehmen müssen. Das, was ich bei vor allem Kindern sehr grenzwertig finde, weil die sind in der Entwicklung und die müssen auf jeden Fall essen. Und wenn man sowas dann auf seinen Lebensweg mitbekommt, ist das natürlich auf jeden Fall schwierig. Auch ich gehe gerne tanzen und bin auch im Tanzverein. Und wenn wir auftreten, hat man dann schon so das Gefühl, man muss perfekt aussehen, man muss die Figur haben. Ja, und wie Gregor schon sagt, das wird halt eben so vorgelebt. Ja.
Okay, jetzt gibt es aber auch Leute, die den ganzen Tag irgendwie am Essen sind und dann vielleicht denken, wow, habe ich eine Essstörung? Clara aus Halle hat dazu eine Frage gestellt.
Ich frage mich, ob es auch eine Essstörung ist, wenn man zu viel isst.
Da würde ich gleich mal einspringen wollen. Ja, tatsächlich ist das eine Essstörung erstmal an für sich. Da müssen wir auch natürlich gerade in der Diagnostik sehr genau schauen. Zum Beispiel kann es sein, dass zum Beispiel Leute auch übergewichtig werden durch verschiedene hormonelle Erkrankungen, zum Beispiel der Schilddrüse. Und wer jetzt tatsächlich sich sein Selbstwertgefühl beziehungsweise seinen Kick im Leben dadurch holt, dass er zu viel isst, dann nennt man das eine sogenannte Binge-Eating-Disorder, also ein Fressgelage und das als Krankheit. Und ja, das gehört auch zum Kreis der Essstörung, obwohl ich da selbst nicht betroffen bin.
Binge-Eating.
Binge-Eating.
Ja, so wie Bingen, also wie Seriensuchten.
Genau, genau so.
Sehr schön. Jetzt gibt's aber auch Krankheiten, die häufig mit einer Essstörung verwechselt werden.
Hallo, ich bin die Theresa aus Halle und meine Frage ist, ob auch Adipositas eine Essstörung ist.
Ja, also Adipositas ist natürlich auch eine Essstörung. Es wird, glaube ich, was eigentlich jeder kennt in der Liebeskummerphase, wo man dann wirklich Schokolade in sich reinfrisst und dann halt eben nicht mehr aufhören kann. Aber das geht natürlich darüber hinaus. Man tut bei Mahlzeiten, so habe ich gehört von anderen Betroffenen in den Selbsthilfegruppen, dass sie einfach nicht aufhören zu essen und viel zu viele Mengen an Kalorien zu sich nehmen, wenig Sport treiben, sehr träge sind dadurch auch. Genau, und natürlich wird dann man dann auch beleibter dadurch und weniger mobil, sagen wir es auch mal so. Deswegen ist es auch so schwierig, dann dagegen anzukommen.
Meinst du, es gibt auch Leute, die dann quasi, weil du gerade vorher sagtest, vom Liebeskummer dann in so eine Sucht rutschen?
Also man hat eigentlich gar keine Störung, sondern rutscht dann durch den Liebeskummer da rein.
Ich denke, sowas gibt's auch, aber ich vermute mal, das liegt viel, viel früher. Also man hat Dinge erlebt, die dann das auslösen. Der Liebeskummer kann es natürlich auch sein. Es gibt ja auch viele, die ja Selbstwert durch andere Sachen dann decken, quasi. Auch mit einer Beziehung, wo dann vielleicht auch eine Abhängigkeit gegeben ist. Das war zum Beispiel bei mir so gewesen. Man kommt dann in eine Abhängigkeit und dann plötzlich bricht der weg und plötzlich fällt man tief. Und dann kann es natürlich sein, dass man sich, also dass diese Gefühle nicht fühlen möchte zum Beispiel und das mit Essen deckelt. Was ist das Schönste auf der Welt? Schokolade.
Ja.
So zum Beispiel, ja.
Und schüttet ja auch Glückshormone aus,
genau.
Ne, Schokolade.
Ich würde da gleich nochmal kurz einspringen
gerne,
wollen.
Gerne.
Zum einen, ich hätte nochmal selbst eine andere Meinung zum Thema Adipositas.
Ja.
Weil Adipositas, so wie ich es kenne, ist definiert nach einem Body Mass Index, der über 25 liegt und heißt im Endeffekt bloß Fettleibigkeit. Heißt bloß, dass jemand mal ein positives Kaloriendefizit hatte, also viel mehr Energie aufgenommen hat, als eigentlich dann verbrannt. Und die Leute können auch inzwischen vollkommen normal essen, aber sie nehmen halt eben nicht weiter ab und sind deswegen weiter adipös. Und deswegen würde ich das schon direkt zu den organischen Krankheiten zählen, die natürlich auch einen psychischen Hintergrund haben können. Und das andere ist wegen dem Liebeskummer, weil genauso war es ja dann auch bei mir tatsächlich. Ich war in dieser WG und dieser ausschlaggebende Punkt war dann wirklich noch der Liebeskummer. Normalerweise hätte ich mich bei diesem Liebeskummer 2 Wochen in meiner Wohnung einfach bloß verbarrikadiert und hätte gesagt, okay, ich komme jetzt runter und verarbeite das Ganze. Das war in der WG leider nicht möglich. Und ja, um diesen Schmerz zu betäuben, habe ich halt eben auch ein Stück weit aufgehört zu essen, weil man halt eben dann ziemlich high ist, wenn man eine ganze Zeit lang nichts isst. Und eine Freundin von mir hat auch mal gesagt, es sei die sanfteste Form des Schmerzes, die noch übrig bleibt am Ende. Und das, denke ich, stimmt und ist auch eine sehr poetische Ansage in diese Richtung.
Ja, vor allem, man hat auch gar keinen Hunger, wenn man Liebeskummer hat. Man hat ihn einfach nicht. Das hört dann schlagartig auf und ciao.
Ja, es ist schrecklich. Wir sollten uns alle viel mehr lieb haben.
Auf jeden Fall. Deswegen sind wir hier. Jetzt haben wir die große Ehre, dass wir 2 Experten hier haben zum Thema Essstörung. Deswegen noch eine Frage an euch beide.
Ich bin Malte aus Halle und ich frage mich, was die Hauptursachen für Essstörungen sind. Ob das auch vielleicht mit Drogenkonsum zusammenhängen kann. Weil ich viele Freunde habe, die durch verschiedene Konsum von einigen illegalen Substanzen ihr Essverhalten grundlegend verändert haben. Und deswegen denke ich, dass Essstörungen auch dadurch entstehen können.
Durchaus. Ich würde es nochmal an dem Punkt unterscheiden wollen, weil wir haben ja schon drüber geredet, was eine Anorexia nervosa ist. Und das ist die eigentliche Essstörung. Und dann gibt es noch das einfache Symptom der Anorexie, also der Appetitlosigkeit. Und das ist bei einigen Drogen einfach so, dass die halt eben die entsprechenden Rezeptoren für Hunger blockieren können. Und ob das nun Ecstasy ist oder Kokain oder weitere Substanzen, viele setzen halt eben an den entsprechenden Rezeptoren an, die wichtig sind für das Hungergefühl. Und bei denen ist es nicht in der Hinsicht psychisch bedingt, dass sie abnehmen wollen, sondern einfach psychisch bedingt, dass sie Drogen nehmen und diese Drogen dafür sorgen, dass sie appetitlos werden.
Aber ist es dann noch eine Essstörung oder, weil wenn derjenige dann irgendwann mal wieder mit den Drogen aufhört, dann ist er ja wieder normal, dann kommt ja der Hunger wieder zurück.
Ja, ich würde sagen, es ist ein Drogenproblem, das sich einfach bloß aufs Essen auswirkt.
Okay.
Wo man aber auch hängen bleiben kann, meiner Meinung nach.
Definitiv, definitiv.
Ja. Hattest du da schon irgendwelche Leute kennengelernt in der Richtung?
Ich habe nur gehört quasi, dass vor allem nach dem Konsum von Gras zum Beispiel auch größere Mengen gegessen werden.
Mhm.
Und ja, bei manchen Mädchen, die das halt dann bereuen im Nachhinein, kann eben das auch wieder ein Auslöser sein, zum Beispiel für Bulimie oder andere Erkrankungen. Ja.
Ein Teufelskreis.
Genau.
Jetzt mal eine Frage zwischendurch.
Ja, hier ist Toni aus Halle und ich wollte mal fragen, könnt ihr das Essen eigentlich überhaupt noch genießen?
Die fand ich irgendwie süß und finde ich auch eine berechtigte Frage.
Ja, also ich glaube, das muss man vor allem, wenn man Magersucht betroffen war oder ist, auf jeden Fall wieder lernen. Also in meiner Magersuchtsphase, wenn es wirklich richtig schlimm war, konnte ich eigentlich fast nichts genießen. Also gefühlt war Essen der Feind und ja, es macht einfach dick sofort, egal was ich esse. Und ich bin ja auch, wenn man es so nimmt, man isst vielleicht dann und meine Vorstellung war, wenn ich jetzt normal esse und ins Bett gehe, dann wache ich dick auf. Also dann wiege ich 10 Kilo mehr auf jeden Fall am nächsten Morgen. Das war meine Vorstellung. Deswegen war Essen für mich auf jeden Fall der Feind.
Und wenn ich euch jetzt so ein richtig fettes Steak mit Kartoffeln, mit Bratkartoffeln und Bohnen jetzt hinstellen würde, was würde da so jetzt in euch vorgehen?
dann wäre ich mal ganz schnell weg.
Ja, also es ist halt auch die Frage, in diesen Phasen, wo der Magersucht, wo es halt schlimm ist, konnte man auch gar nicht essen. Also so ging es mir zumindestens, weil auch viele ja sagen, ja, dann isst doch einfach, ihr wollt doch nur nicht essen, um schlank zu sein. Ja, das ist aber gar nicht so. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich kann nicht essen. Ich saß vor dem Essen, ich hatte, naja, Hunger, ja, so wie man es halt
Körper,
immer hatte.
Der Körper genau. hatte Hunger, ja.
Der verlangte nach was, der Appetit war aber halt überhaupt nicht da. Und ich konnte das nicht essen. Meine Freundin, die, wo ich in der WG gelebt habe mit 4 Personen, die wusste nichts mehr mit mir anzufangen, weil sie hat mir Essen gemacht dann letztendlich, aber ich konnte es nicht essen. Ich konnte ihr den Gefallen nicht tun und das essen. Es ging einfach nicht.
Und hast du ihr dann vielleicht irgendwelche Tipps durch die Blume gegeben oder?
In dem Moment weiß man selbst nichts mit sich anzufangen, vor allem wenn man gar nicht mit diesen Störungen zu tun hat, sagen wir es mal so. Man ist ja dann, man geht ja da rein, okay, ich habe das jetzt, aber man weiß ja überhaupt nicht, was dahinter steht. Man kann ja damit nichts anfangen. Wie helfe ich mir? Das kommt ja dann erst in der Therapie quasi, wo man das lernt. Und wenn man dann nicht vernetzt ist, vielleicht mit anderen Betroffenen, dann ja, ist man einfach aufgeschmissen, so blöd gesagt. Man hat ja auch nicht den Wunsch, also zumindest ging es mir so, ich wollte auch nicht leben in dieser Phase. Also mir wäre es auch egal gewesen, wenn ich halt weg gewesen wäre. Es ist ja sowieso egal.
Also ich bin bei dieser ganzen Sache vollkommen bei dir. Und ich habe die Erfahrung gemacht tatsächlich, wenn ich dann irgendwie mit dem Essen konfrontiert wurde, das war meistens dadurch bedingt, dass ich irgendwann da saß und dieser leichte Rausch des Nichtsessens ist irgendwann in Schmerz im Magen umgeschlagen und dieser Schmerz wurde immer schlimmer und schlimmer, bis er unerträglich war und mein Körper einfach nach Nahrung geschrien hat und dann habe ich mir irgendwie lieblos irgendwas zusammengeklatscht, 2 Bissen davon genommen und danach war mir übel, weil ich schon übervoll war und in der letzten Phase, in die man dann irgendwann kommt, war es bei mir dann auch so, dass ich noch Herzrhythmusstörungen hatte dadurch und wenn ich gegessen hatte, wurden die Herzrhythmusstörungen erstmal schlimmer vorerst und ja,
sehr
man
klar.
kann sich da mit überhaupt nichts mehr anfreunden. Es war, ja, wie gesagt, man ist einfach anders und man braucht jemand extern, der sich damit auskennt und einmal sagt, hey Mensch, wir können dir so und so helfen.
Ja, der einen auch aufbaut und motiviert.
Aufbaut und ganz wichtig, man hat ja auch dann einen verkleinerten Magen. Und man soll dann in der Klinik auf einmal normal große Portionen essen. Das sorgt bei niemandem für groß Happiness.
Ja.
Und da schon mal die richtigen Medikamente zu bekommen, dass man essen kann, ohne dass man danach Übelkeit verspürt.
Ja.
Das ist schon sehr viel wert.
Wie ist es eigentlich mit der Frage nach dem Gewicht? Ist es dreist, wenn ich euch frage, wie viel ihr wiegt?
Ein Stück weit.
Seid ihr stolz auf euer Gewicht?
Ich werde so oft nach meinem Gewicht gefragt, einfach in Therapiesituationen ist das nun mal so. Deswegen stört mich das jetzt grundsätzlich überhaupt nicht mehr. Und stolz darauf, naja, also ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Gregor, aber man setzt sich eine Gewichtsgrenze so. Also zumindestens bei mir war es früher mal 50. Das ist natürlich auf eine Größe von 1,71 schon im unteren Bereich. Also eigentlich schon im
ja, das ist schon
ja,
untergewichtig.
Genau, untergewichtigen Bereich quasi. Und ich wiege momentan, ich muss jetzt lügen, aber ich glaube 56. Das ist immer noch nicht so, wo ich sage, okay, wenn man mal krank wird oder irgendwas anderes ist, eine OP steht an, irgendwas und man kann vielleicht mal nicht essen, rutscht man da eben ganz, ganz schnell wieder in den roten Bereich, sage ich mal so. Deswegen würde ich es lieber sehen, wenn ich mehr wiegen würde. Aber meine Grenze momentan ist zum Beispiel die 60 Kilogramm, die ich einfach nicht überschreiten, also will oder kann oder ja, genau.
Aber es gibt doch bestimmt auch Mädchen, könnte ich mir jetzt vorstellen, die jetzt vielleicht gar nichts von deiner Krankheit wissen, die sagen, Mensch, sei doch froh, 56 Kilo. Also ich wäre froh, wenn ich 56 Kilo wiegen würde.
Ja, also ich hatte auch sehr viel, man wurde schlanker und man bekam auch diesen Zuspruch. So, oh toll, du bist ja so schön schlank, du kannst ja alles anziehen, oh, dir steht auch alles. Vor allem von denen manchmal auch, die natürlich etwas vielleicht mehr auf der Hüfte haben, aber das wirkt ja auch fraulich. Also die Situation kippte dann in der Phase quasi, wo es richtig schlimm war, wo ich im Klinikaufenthalt war, auch so, dass ich dann das Feedback bekommen habe, boah, du bist so dünn, so nimmt dich doch keiner, du bist eine Grippe und Männer stehen auf Kurven und die hast du nicht. Und ja, es kippte so von, boah, du bist schön und dir steht ja alles auf, ja, du bist zu dünn.
Ja, zu dünn, zu dick, man weiß es einfach nicht. Deswegen ganz berechtigte Frage.
Hi, ich bin Clara aus Halle und ich wollte fragen, was denn ein normales Gewicht ist. Weil jetzt gerade bei Germany's Next Topmodel sieht man ja sehr viele sehr dünne Mädchen. Und da fragt man sich dann schon, was ist denn ein normales Gewicht?
Ja, was ist ein normales Gewicht?
Oh je, erstmal Kim Jong-Klum. Ja, da bin ich schon mal ein Stück weit raus. Es gibt mehrere Methoden, ein normales Gewicht zu ermitteln. Einmal ganz klassisch der BMI, den wir, glaube ich, alle kennen. Das ist das Körpergewicht durch Körpergröße in Metern zum Quadrat.
Oh Gott.
Für die Mathematiker unter uns. Dann gibt's noch die klassische Broca-Formel. Da nimmt man die Körpergröße in Zentimeter minus 100. Mhm. Und das ist das Normalgewicht. Minus 10% ist das Idealgewicht für Männer. Minus 15% das Idealgewicht für Frauen.
Okay.
Und dann gibt's noch die, ich müsste lügen, Bernhard oder Bernstedt-Formel. Eins von beiden war in der Chemie, das andere war fürs Gewicht. Und das ist der mittlere Brustumfang mal Körpergröße in Zentimetern durch 240.
Okay.
Wow, nicht schlecht.
Wem kann man jetzt glauben?
Ich sag keinem. Fühlt euch wohl in eurem Körper. Ja. Das ist das Wichtigste.
Es gibt definitiv ein Wohlfühlgewicht. Das muss jeder für sich setzen, solange es nicht in irgendwelchen drastischen Bereichen ist, wo man sagt, es ist lebensnotwendig, quasi abzunehmen oder zuzunehmen. Darauf sollte man sich auf jeden Fall auf die Ärzte-Meinung verlassen. Finde ich, jedes Gewicht, wo man sich wohlfühlt, ist richtig.
Ja, so. Oder auch, ich war selbst mal übergewichtig. Das war der Zeitpunkt, wo ich dann mit der Sportbulimie in dem Training wieder ein Stück weit auch zugenommen habe, auch an Muskelmasse. Und ich habe irgendwann 85 Kilo gewogen, aber reine Muskelmasse war wow. Trotzdem übergewichtig.
Ja, natürlich, klar. Logisch. Man erschrickt immer. Ich habe auch, als ich angefangen habe mit Sport, 66 Kilo gewogen oder so und dann nach 3 Monaten habe ich mich auf die Waage gestellt und habe irgendwie 70 gewogen und meine Trainerin so, ey, alles cool, das ist nur Muskelmasse und so, aber man erschrickt sich natürlich erstmal, ne?
Ja.
Natürlich.
Jetzt müssen wir auch mal über die etwas unangenehmeren Dinge, die eine Essstörung so mit sich bringt, reden. Und zwar kann das Ganze natürlich auch gesundheitliche Folgen haben. Meine Bekannte hatte zum Beispiel noch 15 Jahren Bulimie-Probleme mit ihren Zähnen. Also die Schneidezähne waren angegriffen von der Magensäure und die mussten dann gezogen werden. Gab es bei euch bis jetzt auch schon gesundheitliche Probleme aufgrund eurer Essstörung?
Oh, einige. Nach und nach wurde es halt eben immer schlechter mit der Muskelmasse zum Beispiel. Ich werde mich auch demnächst in Reha-Sport begeben, weil jetzt mein Gewicht gesund genug ist, um Reha-Sport zu machen. Aber zum Beispiel die gesamte Muskulatur meines Rückens ist so weit abgebaut, dass ich da jetzt auch richtig Probleme habe, gerade beim Schlafen, auf dem Rücken liegen. Das gibt sehr starke Schmerzen. Ich hatte bis vor einem halben Jahr noch Probleme mit Herzrhythmusstörungen teilweise, weil halt eben mein Elektrolytgleichgewicht im Körper noch nicht ausgeglichen war. Ja, meine Knie hat so ein bisschen geschädigt, weil halt eben dann die Bänder ein bisschen ausgeleiert sind, weil auch da zu wenig Muskelmasse war. Also durchaus, mir hat es körperlich nicht unbedingt gut getan.
Ja, es sind ja auch bei Magersucht oder Bulimie-Erkrankten auch das Problem, dass die Mineralstoffzufuhr quasi nicht da ist. Das ist ja auch problematisch für den Körper. Ja, und man informiert sich ja dann über die Krankheit, was da alles passieren kann und versucht sich dann auch klar zu machen, okay, es kann halt eben tödlich enden. Auch zum Beispiel Bulimie, wenn man zu viel bricht oder das täglich macht in krassen Rahmen, dann kann das eben auch zu einem Magendurchbruch führen und dann stirbt man über der Toilette. Ob das so schön ist, ist halt auch die Frage.
Ja, oder auch der Kalziumspiegel im Körper wird dann nimmt dann nach und nach ab und es kann zum plötzlichen Herztod führen. Mhm. Leider ist da eine Freundin von mir dran verstorben auch.
Das ist natürlich traurig und damit sowas eben genau nicht passiert, kommt jetzt folgende Frage.
Hallo, ich bin Lena aus Halle und mich würde mal so interessieren, wie man überhaupt merkt oder auf die Idee kommt, dass man eine Essstörung hat. Also ob es da irgendwelche Symptome gibt. Nicht nur bei sich selber, sondern auch bei seinem Umfeld, bei Freundinnen zum Beispiel. Oder es müssen ja nicht immer Mädels sein, es kann ja auch mal ein Junge sein.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich gebe Luzi erstmal den Vortritt.
Ich denke, man erkennt es an sozialen Rückzug, weil ich weiß nicht, wie ich in den wie ich das geschafft habe, neben der Essstörung noch ein normales Leben zu führen. Man macht viel Sport, man ist mit dem Kopf eigentlich immer woanders. Ja, man muss ja auch so viel verheimlichen. Man muss verheimlichen, dass man weniger isst. Ich habe ja auch noch zu Hause gewohnt, also meine Eltern hatten ja auch noch quasi den Blick aufs Essen. Und ja, man verheimlicht immer was und das ist sehr, sehr belastend auch. Und ich denke, wenn sich Leute einfach sozial zurückziehen, man kennt sie vielleicht lebensfroher und plötzlich sind sie total in sich gekehrt, kommen nicht mehr raus, gehen vielleicht, also blöd gesagt, nach dem Essen auf Toilette immer, wenn einem das auffällt, kommen dann vielleicht auch wie es bei Gregor war, verheult zurück. Ja, man sollte auf jeden Fall im Umfeld oder bei sich selbst auch immer gucken, wie geht's ein oder wie geht's den anderen und immer nachfragen. Ich meine, mehr als mir geht's gut, kann man ja nicht zurückbekommen oder eine blöde Antwort, aber man hat wenigstens gefragt und den Willen quasi gezeigt, vor allem in diesen Phasen, ich bin für dich da, also du kannst mir auch was erzählen. So, man braucht einfach die Ansprechpartner dann in dem Moment.
Du hast gerade gesagt, deine Eltern hatten auch so einen Blick auf das Essen oder auf dein Essverhalten. Wie hat sich das ausgewirkt?
Naja, also ich habe versucht, sehr, sehr wenig zu essen, um dann später auch nicht so viel auskotzen zu müssen, in Anführungsstrichen. Ja, und dann beginnt man eben die Brotscheibe, die man hatte, unterm Tisch verschwinden zu lassen oder ich habe schon gegessen, ich esse heute nur einen Apfel mit oder ja, ich habe noch eine Situation im Kopf, wo ich tanzen war und ich habe ja quasi auf dem Dachboden bei uns Sport gemacht und da war ich auf dem Dachboden gewesen, meine Mutter rief mich an und sagte, ja, wir wollen jetzt Pizza bestellen und ich so, oh nein, im Kopf, scheiße, deine Kalorien, die sind jetzt schon eigentlich viel zu hoch, dein Ziel war 1000, was weiß ich noch, nicht mehr als 1000 zu essen und die Pizza, das wie soll ich denn das jetzt schaffen, so. Also die Situation ist mir immer noch im Kopf geblieben, ja.
Und was hast du dann gesagt?
Naja, ich habe halt gesagt, ich möchte nichts, ihr könnt ja dann alleine essen, ich habe halt schon gegessen.
Und gab es dann Stress oder?
Naja, es gab schon Stress, ja, aber ja, es ging an einen vorbei, sag mal so, ja.
Also man kann dann auch als Familie vielleicht auch erstmal gar nicht so viel machen, gerade am Anfang, wenn man selber noch nicht weiß, was mit einem los ist.
Ja, also man kann nur das Gespräch anbieten. So sehe ich das. Also Sprechen ist Gold, meiner Meinung nach. Und ja, wenn man einfach merkt, da ist Rückhalt. Ey, wir sind für dich da, egal was ist, was jetzt kommt. Und ich finde es wichtig, meine Eltern haben es nicht gemacht, obwohl sie gemerkt haben, dass es mir nicht gut geht oder dass irgendwas im Busche ist. Einfach ansprechen. Was ist denn los? Also du hast dich verändert. Komm, sprich mit uns. So, das ist, glaube ich, das A und O.
Dem stimme ich vollkommen zu. Mir ist bloß noch was aufgefallen, woran man es auch merken kann. Und zwar halt eben diese Kalorienbesessenheit, die ist bei mir teilweise wirklich auch nach außen gedrungen. Ich erinnere mich an eine Situation, ich war auf Arbeit im Callcenter und ich merke, wie es mir nach und nach immer schlechter geht. Und ich hatte dann wirklich Angst, dass ich einfach bewusstlos umkippe. Dann wurde ich auch irgendwie nach draußen gebracht und ich sollte mich erst auf dem Sofa legen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich heute schon was gegessen habe. Zu diesem Zeitpunkt habe ich extra so gegessen, dass ich Punkt Mitternacht esse, damit ich sagen kann, ja, ich habe heute schon was gegessen. Und dann konnte ich ohne zu lügen sagen, ja, ich habe heute schon 600 Kilokalorien zu mir genommen. Aber welche normale Person sagt denn, ich habe heute schon x Kilokalorien zu mir genommen? Das kann ja schon mal nicht normal sein.
Ja, dir ist das bewusst, dass das nicht normal ist. Aber es gibt natürlich auch Leute, die überhaupt keine Ahnung davon haben, was normal und unnormal ist. Deswegen folgende Frage.
Hi, ich bin Gina aus Halle und ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil meine Freundin geht irgendwie auffällig oft nach dem Essen auf Toilette und wie kann ich irgendwie sicher gehen, dass sie keine Essstörung hat? Gibt es besondere Anzeichen, auf die ich achten kann?
Ich würde definitiv empfehlen, einfach mit ihr tatsächlich das Gespräch bei einem Arzt zu suchen. Also erstmal überhaupt das Gespräch zu suchen und auch Vertrauen zu signalisieren und dann auch mal zu sagen, hey Mensch, ich mache mir Sorgen um dich und mir wäre es wichtig, wenn wir einfach mal zum Arzt gehen, damit wir einfach ausschließen können, dass es dir wirklich schlecht geht.
Und keine Unterstellung machen. Also nur weil jemand nach dem Essen auf Toilette geht, muss es ja nicht wirklich heißen, dass es eine echt echte Essstörung ist. Also man muss ja nicht gleich mit einem Arzt drohen, in Anführungsstrichen. Ja. Das ist schon richtig. Also der Gang zum Arzt ist unerlässlich. Aber ich denke auch, das offene Gespräch ist da immer angebracht.
Richtig. Und jetzt gehen wir mal davon aus, wir wissen jetzt, wo der Hase begraben liegt. Und wir wissen definitiv sicher, dass derjenige oder diejenige eine Essstörung hat. Wo gehen wir dann hin? Frage an euch.
Hi, ich bin Anni aus Halle und ich würde gern zum Thema Essstörung wissen, wo kann man sich denn melden, wenn man jetzt denkt, eine Person ist davon betroffen oder wie kann man denn eine betroffene Person dafür ansprechen, wenn man vielleicht denkt, dass sie eine Essstörung hat und ihr nicht unmittelbar zu nahe treten möchte?
Oh, ohne da unmittelbar zu nahe zu treten. Natürlich, immer wenn man so einen Akt hat, dann tritt man jemanden nahe, weil es geht ja wirklich um was sehr Intimes und dass man sich auch Sorgen macht. Das ist eine intime Beziehung miteinander. Wie gesagt, da kann ich wirklich bloß helfen, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden. Und gerade wenn wir jetzt vom mitteldeutschen Gebiet sprechen, kann ich da auch allen Leuten sehr gern nochmal, wenn sie unabhängig der betroffenen Person sich nochmal informieren wollen, zum Beratungszentrum für Essstörungen in Leipzig zu geben. Das ist in Mitteldeutschland die einzige vernetzte Anlaufstelle dafür. Und ja, das lege ich jedem gerne ans Herz.
Luzi, du bist ja jetzt gerade im Moment noch auf Therapie, oder?
Ja.
Wie lange bist du jetzt schon auf Therapie?
Ja, fast 2 Jahre. Also meine Therapie läuft jetzt aus und danach bin ich ohne Therapie.
Weil es gibt ja viele Leute, die sagen, ach, so eine Therapie, das schaffe ich eh nicht. Jetzt kann man ja aus deiner Erfahrung vielleicht mal sagen, ob es wirklich was bringt.
Ja, also bei Essstörungen würde ich immer sagen, auch geht in die Klinik. Also macht das, geht den stationären Schritt. Vor allem, wenn es schon schwierig ist mit dem Gewicht. Es ist einfach, das war mir auch nicht so klar, Magersucht wird nicht, also die Heilungschancen von Magersucht sind sehr gering sogar. Also viele sterben daran, das muss man eben beachten. Und ein Klinikaufenthalt finde ich auf jeden Fall angebracht, wenn man vor allem in einem Gewichtszustand ist, wo es gar nicht mehr geht. Und man schon droht zu sterben. Und ja, ich wollte diesen Schritt eigentlich auch nicht gehen. Also im ersten Moment, man ist überfordert, okay, ich soll jetzt stationär in eine Klinik eingewiesen werden. Wie wird das? Man wird aus seinem Leben gerissen. Seine Freunde sind dann nicht mehr bei einem so. Man wird kontrolliert, was ist, wenn ich da essen muss? Und ja, das sind alles so Gedanken, die mir dann in dem Sinne durch den Kopf gegangen sind. Aber mir hat es unglaublich geholfen, auch stationär zu gehen. Man wird zwar aus seinem Umfeld gerissen, aber das ist manchmal gar nicht schlecht, weil man kann sich auf sich selbst konzentrieren.
Und man hat natürlich auch wahrscheinlich andere Betroffene, die wahrscheinlich dann besser mit einem reden können als vielleicht die eigene Familie.
Ja, also ich sag mal so, die in der Klinik sind, werden dann die Familie so in gewisser Weise. Ja.
Jetzt ist es so, dass ein Raucher ja niemals ein Ex-Raucher sein wird, niemals ein Nichtraucher sein wird, sondern immer ein Ex-Raucher bleiben wird. Ist das auch so bei dir, Gregor?
Definitiv. Also ich habe es jetzt in letzter Zeit gemerkt, mir ging es eigentlich die letzten Monate des wunderschönen 2019 wunderbar mit dem Essen. Ich habe teilweise sogar richtig viel gegessen, weil ich einfach Lust auf manche Sachen hatte und ich hatte überhaupt keine Probleme damit. Jetzt ist es so gekommen, ich wurde ein bisschen aus meinem ganzen Therapie und alles, was ich gerade mache, herausgerissen, weil mich das Arbeitsamt kurz nach meiner Gesundschreibung in eine Maßnahme gesteckt hat und leider sind dort die Zustände so katastrophal und ich bin derart fremdbestimmt, dass das bei mir da tatsächlich ausgelöst wurde und ich angefangen habe, rapide Gewicht zu verlieren und ich muss da wirklich ein Auge drauf haben, nicht allzu viel zu verlieren und mich auch wieder nach dieser stressigen Zeit wieder davon zu erholen und da nochmal mich selbst zu überprüfen und bin da auch sehr froh, dass ich da eine gute Therapeutin habe, mit der ich arbeiten kann.
Weißt du, was mich jetzt mal brennend interessiert, Gregor, was war eigentlich deine Geschichte? Wer hat dir geholfen, da wieder rauszukommen?
Bei mir war es so, ich war, wie gesagt, in einem Büro angestellt. Das war im Jahr 2018. Und eine der Mitarbeiterinnen dort war selbst magersüchtig. Und ich habe irgendwann in einem Moment der Unterzuckerung und des leichten Genervtseins gemeint, nein, ich kann nichts essen. Warum kannst du nichts essen? Ja, weil ich scheiße magersüchtig bin. Und in dem Moment hat bei ihr irgendwas schon angefangen umzuschalten und sie hatte mit mir das Gespräch gesucht. Wir haben überhaupt sehr viel Gespräche darüber geführt, überhaupt wie es einem geht und dass man auch weiß, wie es dem anderen geht als Selbstbetroffener. Das zum einen. Zum anderen sind wir dann von meinem alten Hausarzt weg und sind zu einer neuen Ärztin gegangen. Und sie hat mich auch nochmal begleitet als moralische Unterstützung und hat sich am Ende auch darum gekümmert, dass ich mich mit dem Gedanken anfreunden kann, mal in die Klinik zu gehen, weil ich hatte auch ziemliche Horrorvision von Klinik. Aber tatsächlich hat sie mir immer gut zugesprochen, mich auf dem Weg begleitet. Und als ich dann in der Klinik war, dann wurde es auch tatsächlich richtig besser.
Ja, ich denke auch da sein ist so das A und O. Ja, auf jeden Fall. Wenn man Menschen hat, die man sich anvertrauen kann, die einen vielleicht auch ein bisschen was abnehmen können, weil in diesen Belastungssituationen ist man gar nicht so, man ist halt nicht stabil. Das muss man kann viele Dinge, die jetzt als normal, sage ich mal, angesehen werden, kann man einfach nicht mehr so durchführen, machen. So, das geht von, okay, ich muss meinen Haushalt führen, bis ich muss irgendwo anrufen. Es wird alles zur Tortur, so in gewisser Sinne. Man kann fragen, was man abnehmen kann. So, das fand ich auch sehr angenehm. Man soll nicht behandelt werden wie ein kleines Kind, das nichts kann, aber in gewissen Weisen Entlastung ist immer gut.
Auch zum Beispiel betreutes Einkaufen hatte ich dann später nochmal.
Ja.
Und da lief's sehr gut, weil ich bin ab und zu mal tatsächlich beim Einkaufen abgeklappt, beziehungsweise ich bin in den Laden rein und bin raus mit einer Packung Mehl und ich konnte einfach nichts kaufen. Und sie hat mich dann begleitet und ab und zu, wenn ich dann abgeklappt bin, hat sie nochmal kurz gesagt, hey komm, wir setzen uns mal kurz hier hin und wir schauen mal, was wir noch essen können, auftreiben können. Das ist eine sehr große Hilfe gewesen, definitiv.
Ja, man verliert ja auch so ein bisschen den Blick für die Essmengen. Da hat es mir zum Beispiel auch geholfen, wenn Freunde mir sagen, wie viel ist denn normal? So, man verliert ja den Blick, man isst weniger und man denkt, das Wenige ist normal. So, und dann kriegt man eine ordentliche Portion und denkt sich so, boah, das ist doch viel zu viel. Was wollt ihr mir andrehen? So, und da hat es mir immer geholfen, bei Leuten zu gucken, was essen die denn so am Tag? Oder zu fragen, ja, kannst du mal gucken, ist das jetzt normal, was ich hier esse? Oder meinst du, das ist zu wenig? Oder ist das zu viel, wenn man quasi in die andere Richtung geht? Das hilft auch immer, finde ich.
Aber gab es so einen bestimmten Menschen in deinem Leben, Luzi, der dir wirklich krass geholfen hat, wo du sagst, okay, dem habe ich jetzt schon auch zu verdanken, dass es jetzt so in die Richtung gegangen ist?
Ja, meine Oma aus Bayern, wir haben so, so viel telefoniert und sie war so viel für mich da und hat mich so unterstützt, auch wenn sie nicht hier sein konnte bei mir und nur am Telefon war. Aber ich konnte ihr alles erzählen in dem Moment, auch wenn das Gewicht runterging. Sie hat mir keine Vorwürfe gemacht, sie hat mir so viel Liebe geschenkt. Das bin ich einfach unglaublich dankbar für.
Oh Gott. Ja, sowas, also Empathie.
Ja, Empathie da sein und am besten nicht verurteilen, auch wenn es Rückschläge gibt, ist es, glaube ich, das Wichtigste, nach vorne zu gucken, auch wenn es vielleicht, man bricht vielleicht nochmal, das ist immer noch besser, als wenn man sich, ich sag jetzt mal, drastisch umbringt. So, also ja, auch Rückschläge gehören dazu, gesund zu werden. Ja.
Und vielleicht ist es ja auch dann für die Angehörigen besser, wenn man dann, also wenn du dann oder als du dann selber auf Therapie warst, weil dann können ja die Therapeuten den Angehörigen auch nochmal Tipps geben und dann in eine andere Richtung lenken.
Genau.
Ich denke, dass da viele Eltern auch schockiert sind, wenn die dann auch mal mitbekommen, was eigentlich wirklich mit dir los ist.
Ja.
Weißt du, wenn die das dann mal von den Therapeuten gehört bekommen, dass es wirklich eine ernstzunehmende Sache ist, na, dann gehen die vielleicht dann auch ganz anders mit dir um.
Ja, ich fand, also jetzt mal an die Eltern gesprochen quasi, es ist wichtig, dass ihr euren Kindern zuhört, dass ihr denen Unterstützung zusichert. Es ist wichtig, dass ihr dann in dem Moment zurücksteckt. Das ist, vielleicht ist in der, keiner ist perfekt so. Also man macht Fehler in der Erziehung, in, keine Ahnung, man ist mal ungehalten. Das ist ganz, ganz normal und natürlich. Und ich finde es einfach wichtig, dass ihr dann, also ihr als Eltern quasi da seid für euer Kind. Das ist
und
das
auch
ist
die
A
und
O.
Und ja. Auch die ein oder andere Macke toleriert.
Genau, also vor allem, weil ja sich viele Eltern auch davor scheuen, wenn die Kinder psychisch behandelt werden, weil es ja doch auf sie in irgendeiner Form zurückfällt oder sie denken, sie seien daran schuld.
Mhm.
Und
ist es denn so?
Also es ist, Ich sag immer, jeder macht Fehler. Man wird geformt von dem, was kommt. Ja. So. Also ob es nun, manchmal steht ja sexueller Missbrauch im Raum, manchmal, ja, meine früher hat man Menschen um sich drumherum, die einfach einen nicht gut tun, so, oder nicht gut getan haben. Man rutscht in Beziehungen ab, die vielleicht abhängig machen.
Toxisch sind.
Genau. Auch, ja. Ich hatte zum Beispiel einen Ex-Freund, der war tief depressiv und ich kannte das von zu Hause, von meinem Vater, der ist selbst schwer depressiv. Und man sucht sich dann quasi, man rutscht da immer wieder rein, man wird immer wieder darauf hingewiesen, du musst etwas machen, du musst etwas ändern. Das Leben ist irgendwie so, dass man immer mit der Nase draufgestoßen wird, du musst jetzt etwas tun. So. Und wenn man zum Beispiel eine toxische Beziehung hat, der Partner einen die ganze Kraft abzieht und man überhaupt nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht, aber man bei diesen Menschen bleiben möchte, dann ist das zum Beispiel auch schwierig. In diesen Momenten bräuchte man auf jeden Fall einen Partner, der an seiner Seite bleibt, der das toleriert, auch wie gesagt, wenn es Rückschritte gibt, der da ist, der einen nicht einengt oder irgendwie bevormunden möchte. Genau, also passt da auf eure Partnerin oder euer Partner auf, dass es denen auch gut geht.
Gibt's Sätze, die ihr nicht mehr hören könnt?
Ist doch mal was. Das ist der erste und der häufigste.
Mensch, du bist doch viel zu dünn. Ja, muss doch mal was essen.
Knochengrippe,
beziehungsweise auch komplett das Gegenteil. Ich hatte halt eben auch ein sehr abwertendes Umfeld einige Zeit lang. Und mir wurde auch teilweise sowas gesagt, dafür, dass du magersüchtig bist, bist du aber noch ganz schön fett. Und dann noch ein Wort, das ich hier nicht wiedergeben möchte.
Mir wurde zum Beispiel auch gesagt, ich hätte gerne Bulimie und würde mich nach dem Essen, ich würde gerne nach dem Essen kotzen können. So, wo ich mir denke, dass du weißt gar nicht, was du da sagst. So, also das war auch so ein Zitat, wo ich sage, ist sehr, sehr schwierig.
Wusste derjenige, dass du Bulimie hast?
Ja.
Wow. Und sagt trotzdem noch sowas.
Ja.
Ja, das ist heftig, auf jeden Fall. Gregor, jetzt bist du ja schon so ein bisschen raus aus der ganzen Sache. Wir haben gelernt, dass es irgendwie nie ganz vorbei ist, aber trotzdem bist du irgendwie, naja,
schon. Man lernt damit umzugehen.
Und Luzi, du steckst noch mittendrin. Also du bist noch hart am Kämpfen. Habt ihr vielleicht oder hast du, Gregor, Tipps für Luzi vielleicht noch?
Also ganz wichtig, toxische Beziehungen vermeiden, das hast du ja schon wunderbar gesagt und da auch nochmal wirklich auch kritisch reingehen und mal wirklich zu schauen. Es gibt auch manchmal Leute, die einem sehr, sehr nett und gut vorkommen und sind dann trotzdem sehr, sehr toxisch. Also ich habe gerade diese Erfahrung gesammelt. Was noch? Ja, Essstruktur ist ganz wichtig, dass man nicht schaut, wann esse ich wie viel, sondern dass man einfach bloß schaut, okay, ich habe meine 3 Mahlzeiten am Tag, die ich machen muss und ich setze mir so ein gewisses Minimum. Und auch so ein kleiner Trick, den ich für mich gefunden habe, ich habe immer Kalorien gezählt und ich wusste ganz genau, okay, dieses Bonbon hat genau 24 Kilokalorien, eine Dose von dieser Limo hat genau 135 Kilokalorien und so weiter und so fort. Und egal, was ich dann auch nach der Therapie gemacht habe, ich hatte immer diese Zahlen im Kopf und es hat sich immer addiert. Ich habe dann angefangen, diese Sachen erstmal nicht mehr zu lesen, zum einen. Und zum anderen habe ich mich dann gefragt, okay, wie viele Kalorien hat das? Und dann habe ich mir einfach mehrere Zahlen im Kopf zurechtgelegt, dass mein Hirn ein bisschen verwirrt war, welche Zahl denn nur die richtige ist. Und irgendwann weiß man es nicht mehr, da will man nachschauen. Dann hält man sich mit aller Gewalt davon ab. Und dann irgendwann weiß man nicht mehr so genau, was wie viel Kilokalorien hat und das hilft, mit dem Kalorienzählen aufzuhören, habe ich die Erfahrung gemacht. Und ansonsten, ja wirklich, es ist Beziehung zum Großteil.
Wie geht's denn mit dem Wiegen?
Tatsächlich, wo ich gemerkt habe, dass es jetzt wieder mit dem Gewicht abwärts geht, habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt einmal wissen, wie viel ich wiege. Dann habe ich mich gewogen, habe auch gesehen, dass ich dann laut BMI schon gerade so im Übergewicht war. Und ja, jetzt habe ich relativ rapide abgenommen und ich weiß, dass ich es gerade im Auge behalten muss. Vielleicht ist es aber auch meine Essstörung, die sagt, schau mal. Mhm. Es ist sehr schwierig und bei mir kommt dann immer dieser Punkt, wo ich es nicht mehr ausstehen kann mit der Waage, wo ich es einfach nicht mehr will, weil es mich wirklich schon belastet. Und dann nehme ich die Batterien aus der Waage raus und dann kommt die in den Schrank und um den Schrank kommt noch eine Kette drum und dann noch ein Vorhängeschloss davor. Das heißt, wenn ich die Waage haben will, dann muss es ein sehr bewusster Schritt sein.
Und was sind so deine 5 Dinge, sagen wir mal so, die dir helfen oder geholfen haben?
Zum einen halt eben die ganz liebe Freundin, von der ich vorhin erzählt habe, zu der ich nun aber keinen Kontakt mehr habe. Das hat mir sehr geholfen. Dann ja definitiv, dass ich überhaupt in der Klinik war. Und dort habe ich auch eine sehr gute Freundin von mir kennengelernt, die liebe Vanja. Top 5, das ist jetzt gut. Essstruktur, ganz wichtig. Und ich bin auch aus diesem ganzen alten sozialen Milieu raus und auch, wie dort sozial gegessen wurde. Dann wurden irgendwelche Ekelgeschichten beim Essen erzählt und so weiter und so fort. Das war ganz schlimm. Und ja, eine gute Freundin lade ich jetzt immer mal abends bei mir zum Essen ein. Dann kochen wir gemeinsam schön und reden gar nicht mal so übers Essen und was es so genau ist, sondern einfach bloß, es schmeckt oder es schmeckt nicht. Und dann hat man einen angenehmen Abend. Und ja, verknüpft halt eben Essen und angenehme Situationen miteinander.
Okay. Hat dir Meditation auch geholfen?
Meditation, ja, ich habe eine gewisse Technik, aber die kommt eigentlich aus dem Kampfsport, aus dem Bujinkan.
Okay.
Das ist eigentlich eine Kurzmeditation und die hilft mir, anspannende Situationen zu überstehen. Und ansonsten bin ich ein sehr großer Freund von progressiver Muskelrelaxation.
Ja.
Und zuletzt habe ich auch das erste Mal autogenes Training gehabt, was mich wirklich entspannt hat. Ich war noch nie vorher Mensch dafür, aber das muss man wirklich trainieren und irgendwann klappt und dann freut man sich sehr darüber.
Ja,
man kann beim Meditieren noch so schön seinen Geist ausschalten, weil es sind ja auch die Gedanken, die einen dazu treiben, ne, sich dann auf die Waage zu stellen und Kalorien zu zählen und sowas.
Ja,
beziehungsweise
auf jeden Fall.
Auch sehr wichtig, ich habe mich jahrelang dann mit Philosophie beschäftigt, weil ich auch durch die Magersucht und durch ja den kompletten Verfall meiner eigentlichen früheren Werte, weil ich dachte, das ist alles nichts mehr wert, mich sehr stark mit Philosophie beschäftigt. Und da war ich dann bei Friedrich Nietzsche sehr gut dabei und der hat mir doch geholfen, das Ganze ein bisschen besser zu sehen und dass es doch Werte gibt in der Welt. Und was auch entweder sehr gut oder sehr schlecht bei Essstörungen sein kann, das kommt wirklich ein bisschen auf die Person an, ist von Marcus Aurelius die Meditation, die zu lesen. Und mir hat das sehr geholfen, doch, durchaus.
Ich finde es vor allem auch, sich zu verbinden mit anderen Menschen, die quasi das Verständnis komplett aufbringen können, weil ich immer so, naja, mitgekriegt habe, dass wenn man das nicht selbst hatte, dann ist es schwierig, Verständnis dafür auszubringen. Also es gibt ja Selbsthilfegruppen, auch in Halle oder Leipzig bestimmt auch.
Ja.
Da kann man ja auch ganz anonym hingehen zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, ich weiß nicht, ob ich die Krankheit habe, aber ich möchte mich mal informieren oder mich mit Betroffenen austauschen, wie das denn so ist, auch selbst wenn man jetzt Angehörige ist. Für solche Gruppen, die sind ja offen. Man kann ja da hingehen und seine Fragen stellen zum Beispiel. Ist ja anonym auch.
Vielleicht traut man sich aber gar nicht, ne?
Ja, das stimmt.
Das ist die nächste Frage. Vielleicht ist man gar nicht so weit.
Ja, das stimmt.
Da finde ich es halt eben genauso schön, wie es das Beratungszentrum für Essstörungen in Leipzig macht, weil die geben erstmal genau den Angehörigen auch die Informationen, die Möglichkeit, dorthin zu gehen. Das ist ein sehr niederschwelliges Angebot. Und wenn die erstmal so ein bisschen beraten sind, dann kommen vielleicht die Betroffenen auch selbst. Und ich hatte selbst im Bell meine Selbsthilfegruppe für über 2 Jahre. Und ja, das war eine äußerst bereichernde Erfahrung. Und ich denke, ohne diese Selbsthilfegruppe hätte ich gar nicht so viel über mich selbst nochmal reflektiert und wie es gerade auf und ab geht und wäre sicherlich wieder in einem viel schlimmeren Zustand als jetzt.
Wer holt sich denn als erstes meistens die Hilfe? Eher die Betroffenen oder die Angehörigen?
Das ist eine gute Frage.
Das ist eine sehr gute Frage. Also bei mir, ich war wirklich nicht in diesem Kosmos, als es bei mir ausgebrochen ist. Und ich habe mir selbst dann nach einem Jahr mal Hilfe gesucht, weil es sonst niemand gemacht hat.
Okay, also bei dir hat es keiner gemacht.
Ja.
Und bei dir?
Mich hat eine Freundin darauf hingewiesen, dass halt eben nach dem Essen zu brechen nicht normal ist. Für mich war es normal. Ich hatte es einer anderen Freundin erzählt, die hat gesagt, ja, das macht sie auch. Und deswegen habe ich das als normal quasi anerkannt. Und als dann meine Freundin gesagt hat, ja, das ist eine Essstörung, also das ist auch gesundheitsschädlich oder kann zum Tod führen, bekam ich erstmal den Blick dafür, weil ich glaube, man ist so in seiner Bubble drinne und man kommt da gar nicht richtig ran. Also entweder man weiß es nicht, zum Beispiel mein Vater, wusste ich gar nicht, was ist denn eine psychische Krankheit überhaupt? Man lernt das ja nicht in der Schule.
Leider.
Ja, das ist das. Man weiß das nicht und man kommt dann damit in Berührung und dann informiert man sich erst.
Also ist der Weg zu einer richtigen Hilfe, die euch auch wirklich was bringt oder die einem auch wirklich was bringt, schon ziemlich weit eigentlich.
Ja, man muss es erkennen, glaube ich. Das ist der erste Schritt, würde ich sagen.
Ja.
entweder man erkennt es selbst oder jemand sollte darauf hinweisen. Und dann kann man ja erst handeln, weil wenn man durch die Welt geht und gar nicht weiß, dass das alles nicht normal ist, was man tut, kann man natürlich auch keine Schritte einleiten. Das ist ganz klar.
Und mir ist auch mal ganz wichtig, an das ganze Sputnikland zu sagen, dass eine psychische Störung eigentlich gar nicht mal so was Schlimmes ist. Das zeigt eigentlich bloß, dass man lange Zeit falsch gelebt hat und dass man eigentlich für sich lernen soll, richtig zu leben. Und eigentlich ist es mehr Chance als Krise.
Also nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist.
Genau.
Ja, man lernt sich ja auch dabei sehr, sehr gut kennen. Oder man ist emotionaler als andere Menschen manchmal auch. Das ist ja auch so ein Punkt. Manche kommen ja einfach, es gab so einen schönen Satz, den sie ich von der Klinik hatte, wo sie gesagt haben, hier drinnen vereinen sich die, die zu emotional sind, um draußen klarzukommen. Das war eigentlich so ein schöner Satz. Ich glaube, man lernt auch das Zuhören. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil wir heutzutage so viel durch Social Media, durch Fernsehen geprägt sind und eigentlich ja keine Minute mehr ohne unser Handy hier haben. Und wir einfach auch gar nicht mehr so überfordert sind mit der ganzen Reizüberflutung, dass wir gar nicht mehr richtig zuhören können. Was hat denn deine Freundin letztens beim Kaffee erzählt? Das können manche überhaupt gar nicht mehr wiedergeben. Entweder sind zu mit sich beschäftigt oder zu reizüberflutet.
Das ist sowieso ein Ratschlag, den ich der ganzen Welt gerne geben möchte. Einfach mal sich einen guten Freund oder eine gute Freundin schnappen, einfach mal in den Park gehen, alles ausmachen und einfach mal zwei Menschen sein, die ein bisschen durch den Park gehen und miteinander wirklich reden. Das ist eine so enorm bereichernde Erfahrung und ich habe selbst erst durch die Klinik wieder gelernt, dass sowas möglich ist,
ja.
Überhaupt sowas Schönes auch zu erfahren.
Na, dann seid ihr ja gesund und wir müssen jetzt ab in die Klinik. Danke Gregor, danke Luzi, danke für die Tipps und ja, ich hoffe, da draußen ist jemand, der vielleicht den ein oder anderen Tipp angenommen hat und ja, halt nicht so streng.
Ganz viel Liebe geht raus an euch.
Genau.
Passt auf euch auf. Eine Initiative von MDR Sputnik.